Game Change, der Fußball-Podcast, wird präsentiert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Social Media und Videomarketing. Der zweite Spieltag liegt hinter uns. Es hat einige Überraschungen gegeben und bei den ein oder anderen Teams reden wir vielleicht sogar schon von Krisen. Jetzt geht's los, Game Changer geht in die zweite Runde, sogar mit Jingle. Let's go! Da sind wir wieder, Till. Herzlich willkommen zurück. Schön, bist wieder da. Die zweite Runde ist durchgespielt und ich freue mich riesig, dass wir jetzt hier wieder zusammen alles Wichtige und Nötige besprechen
können. Ciao zusammen, auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet. Es war eine spannende, ereignisreiche Woche mit englischen Wochen, international. Servette gegen IB, die vorzogene fünfte Runde. Ich glaube, es gibt einiges zu sprechen.
So ist es. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, haben wir ja am Freitag oder Samstag, ich weiß nicht genau, haben noch unsere Tipps abgegeben. Dort hat es die eine oder andere richtige Einschätzung gegeben. Vielleicht nicht ganz, was das Resultat angeht. Andere Sachen sind vielleicht ein bisschen überraschender gesehen. Auf das werden wir natürlich auch eingehen. Till, wie ist dein Gefühl nach einer Woche Podcaster und als Tippguru von Game Changer?
Ja, also als Tippguru würde ich mich nach der ersten Runde definitiv nicht bezeichnen. Ich habe mich hier täuschen lassen von dieser ersten Runde für gewisse Teams. Man kann fast teilweise von einem Fehlstart auch auf Tippebene reden, nicht nur bei gewissen Teams. Aber darauf werden wir bei den einzelnen Matches sicher noch eingehen.
So ist es. Und wenn wir vielleicht gerade vom Stichwort Fehlstart schwätzen, was wir vorher schon ein, zwei Mal gehört haben. Etwas, was wir beide richtig gesehen haben, ist St. Gallen gegen IB gesehen. Wir haben den St. Gallen schon auch zugetraut, dass sie den meisten schlönen, dass es so deutlich wird werden. Das hat man, glaube ich, beide nicht gedacht, oder?
Ich glaube, das ist schon auch ein bisschen speziell oder krass, dass es eigentlich jetzt nicht nur von uns beiden, und es ist ja noch, eben, wie gesagt, früh in der Saison, aber dass wir dort beide und sind sicher nicht die Einzigen gesehen, die von dem St. Gallen-Sieg ausgegangen sind. Ich glaube, IB in St. Gallen ist immer heiß, spätestens oder seit der Corona-Saison, wo es dort doch die eine oder andere hitzige Begegnung gegeben hat, ist das immer ein heißer Auswärtsmatch, auch für jedes Team, nicht nur für IB. Aber dass es ein 4-0 gibt, ich glaube, mit dem hat niemand gerechnet.
Ja, es war krass gewesen. Also auch schon unter der Woche gegen Servette hat man tatsächlich ja bei IB spätestens nach dem 2-0, was sie irgendwann in der ersten Halbzeit kriegen, eine gewisse Verunsicherung können spüren. Und man hat sich dann nochmal kurz aufbäumt. Ja, aber von aufbäumen ist jetzt am Wochenende definitiv nicht mehr der Fall gewesen. Wenn es mir richtig ist, habe ich eine richtige Chance gesehen mit dem Pfostenschuss, den sie mal kurzfristig gehabt haben. Und ja, so kommt es irgendwie zustande, dass der Rahmen jetzt seit 10 Spielen in Folge verloren hat. 7 davon noch mit Vinti, aber trotzdem, ich glaube, das ist ein Saisonstart gewesen, wo man sich bei IB erhofft hat.
Also für ihn definitiv nicht. Also er ist jetzt neuer Trainer dort und als Titelverteidiger. Und der Druck, den er momentan spürt, der muss immens sein. Jetzt kommt das Auswärtsspiel in Zürich, beim ungeschlagenen Heimspiel, Entschuldigung, gegen Zürich, glaube ich. Das muss ich gerade schon überlegen, aber ja. Auf jeden Fall gegen Zürich, wo noch ohne Punktverlust steht, wird es sicher auch keine einfache Aufgabe. Und ich glaube, der Baum wird dort brennen. Und vor allem nach diesen Leistungen auch. Das Resultat ist ja schon das eine, aber was da defensiv gezeigt wurde, ist haarsträubend gewesen, teilweise, muss man so sagen.
Ich finde es schon auch noch wichtig, dass wir da ein bisschen berücksichtigen, gell? Der Rahmen ist jetzt zwar Trainer und dementsprechend ja, steht auch an erster Reihe, wenn es um die Verantwortung geht. Ich finde, du merkst aber schon auch grundsätzlich, dass die Kameras haben immer wieder mal auf alle Verantwortlichen von Bergen, Chapuisat, Speicher geschwenkt und dort merkst du natürlich schon auch, dort ist Unzufriedenheit vorhanden. Ich finde aber auch absolut berechtigt, weil klar ist, dass der Rahmen seine Mannschaft aufs Feld schickt. Gleichzeitig ist es ja schon auch unverkennbar, dass dort im Kader drin, ob es jetzt strukturell ist, wo ich definitiv würde sagen, ja, dort gibt es sicher Probleme. Das eine und die Transferpolitik an sich ist vielleicht schon auch nochmal ein anderes Thema, weil irgendwie passen die Schienen, die Spieler nicht ganz miteinander zusammenzupassen oder gewisse Teil davon nicht. Ich finde auch, dass eher eine ruhige Natur, oder zumindest wirkt er öffentlich so wie der David van Balmos, dass er so durchbrennt und sein Mitspieler an den Hals geht. Ja, das zeigt schon ein bisschen, dass da auch irgendwie intern, dass der Baum brennt, dass man unzufrieden ist, dass man auch verunsichert ist. Ich meine, 4-0 ist nicht eine knappe Niederlage, oder? Und von dem her, ja, also ich finde es mega spannend. Vielleicht hier einfach noch als kleiner Side-Fact. Der Felix Mbembe ist vor 1, 2 oder 3 Jahren, kann man gerne noch checken, aussortiert worden bei IB. Schießt jetzt das Goal gegen seinen alten Stammverein, ist ein junger Spieler, ist interessant eigentlich an sich vom Profil. Wir wissen natürlich nicht, was da gegangen ist. Aber für mich steht das ein bisschen stellvertretend. Oder ein anderes Beispiel von Balmos, die Diskussion mit dem Goalie, wo sie noch den Anteil ihrer Job haben, wo tendenziell jetzt kein Thema mehr ist, wo aber auch eine Phase hatte, wo er der Stammgoalie war, wo jetzt als neutraler Beobachter auch ja, wirtschaftlich gesehen einen grösseren Markt hat als der Van Balmos, der Ende 20 ist, bald 30. Finde ich alles Sachen, wo man definitiv kann oder sogar sollte kritisch betrachten und wo ich mir dann schon am Ende vom Tag auch denke, dass da jetzt gerade bei IBE ein bisschen der Wurm drin ist, das kommt vielleicht nicht gerade von jenen. So.
Mit dieser Frage bist du sicher nicht allein. Ich glaube, gerade auf Transfers bezogen werden sich die Verantwortlichen definitiv etwas anhören müssen. Haben sie auch schon müssen. Sie haben auch schon Stellung genommen teilweise. Gerade auch im Goalie, du hast gesagt, es gibt noch den Marvin Keller, den sie zurückgeholt haben, der bereit stehen wird nach einer ersten Saison als Stammgoalie. Und natürlich offensichtlich die Innenverteidigung. Man muss an dieser Stelle auch sagen, St. Gallen hat es auch sehr gut gemacht natürlich. Absolut. Mit dem Akolo, ja. Mit dem Witzig vorne. Akolo, der früher raus hat müssen und sein Ersatz, der reinkommt, macht dann auch gerade ein Goal. Aber trotzdem, also wie diese Innenverteidiger-Duo Zuckro und Lauper sich bei dem Goal verhalten haben, da ist die Frage natürlich nach dem Spiel gekommen, ob man dort nachlegen will.
Zuckro, finde ich übrigens, hat noch einigermaßen guten Match gemacht gegen Servet und ja, hat aber am Wochenende doch auch deutlich schwächer ausgesehen, leider.
Ein paar Mal sehr unglücklich ausgesehen, genau. Und die Frage ist natürlich gekommen. Und da ist der Steve von Bergen eher gesehen, dass man hier nicht gerade will, panisch etwas kaufen, weil eben nächste Woche soll alle Kamera zurück ins Mannschaftstraining kommen. Aber die Zeit, ob die dann, ja, ob die Zeit noch da ist, zum...
Und ob das auch reicht, oder?
Ob es noch reicht, oder ja genau, wie schnell er dann wieder einsatzfähig ist. Und eben, jetzt bist du nach 3 Spielen, 0 Punkte, jetzt kommt der verlustpunktlose FC Zürich. Das ist verrückt, ja. Und 9 Gegengoal nach 3 Spielen, noch nie in der Super League 3 Match verloren. Mir ist die ganze Woche ein Gedanke durch den Kopf und ich muss jetzt einfach sagen, auch nach 3 Spieltagen schon, ich will das immer so als Spoiler ein bisschen sagen. Es ist noch früh, klar, es kann noch alles ändern. Aber auch so von den Berner Fans höre ich das mit. Man war schon letzte Saison nicht zufrieden mit IB. Klar, man ist Meister geworden, alles vermeintlich gut. Aber mir erinnert es einfach an die Zeit vom FCB, wo 8 Jahre in Folge Meister geworden ist. Man hat auch während diesen 8 Jahren teilweise Saisons gehabt, wo man erfolgsverwöhnt, obwohl man Meister geworden ist, trotzdem nicht zufrieden war. Ich kann mich an eine Saison mit dem Murat Yakin erinnern als Trainer, wo man 15 Unentschieden hatte und halt gleich Meister geworden ist. Und im Schatten von diesem Titelsammler ist halt die zweite Kraft immer stärker geworden. Im Moment sind es vielleicht sogar 2 mit Lugano und Servet. Und ich frage mich einfach, ist jetzt der Moment, wo die Wachablösung kommt, wo IB, eben wie damals der FCB, jetzt halt nicht mehr Meister wird. Klar, das kann nächste Saison wieder ändern. Ich meine, auch IB hat einmal nicht die Meisterschaft geholt, wo Zürich Meister geworden ist. Aber es gibt gewisse Parallelen für mich und das finde ich einfach spannend. Und ganz ehrlich, als letzter Punkt zu diesem Spiel noch, es würde wahrscheinlich im Schweizer Fußball auch gut tun, weil seit 22, 23 Jahren gibt es 3 verschiedene Meister in der Schweiz.
Sag's nicht. Also wenn es nach mir gegangen wäre, wäre letztes Jahr Servet schon Meister geworden. Also es wäre auch mein Wunsch gewesen und grundsätzlich bin ich der Meinung, es wäre auch möglich gewesen. Aber gut, ja, ich bin durchaus bei dir. Und ja, würde an dieser Stelle sagen, wenn wir schon von Fehlstart schwätzen, dann müssen wir ja auch irgendwo durch, vielleicht jetzt über den FCB schwätzen, wo daheim gegen Lugano vielleicht auch ein bisschen unglücklich, aber am Schluss trotzdem nicht überraschend wieder verliert.
Das ist es so. Ich glaube, das war ein unterschiedlicher Match wie Lausanne. Weil ich glaube, das ist mittlerweile, muss man so sagen, wahrscheinlich die Realität, dass der FC Lugano ins Jockeli kommt, nur vier Spieler von Anfang an spielen, die gegen Fenerbahce gespielt haben. Und dann eigentlich wie im ersten Spieltag gegen GC einen souveränen Sieg, nicht souverän, aber den Sieg holen, ohne eigentlich extrem viel dafür gemacht zu haben.
Also ich würde mich insofern anschließen, als dass, wenn wir es jetzt gerade nochmal vom Thema Fehlstart haben, ich sehe es ehrlich gesagt gar nicht so kritisch, was jetzt eben der sportliche Aspekt beim FCB angeht. Wie du auch schon erwähnt hast, bin ich auch der Meinung, dass aufgrund von der Ist-Situation man mittlerweile an einem Punkt ist, wo man muss sagen, hey, ja, gegen Lugano ist das keine Überraschung, wenn man vielleicht auch mal verliert und auch wenn man daheim verliert. Ich glaube, was eher so ein bisschen komplexer wird, ist dann so die Nebenschauspielplätze, was es so ein bisschen gibt, wo halt einfach wieder unglücklich wirken in dem Sinn, dass man jetzt, ja, jetzt hat man zwei Spiele gehabt und man hat beide verloren. Das ist sicher unlucky, vor allem wenn man gegen Lausanne wirklich nicht gut gespielt hat. Ich finde, im Spiel jetzt gegen Lugano hat es durchaus auch Sachen gegeben, ja, die Hoffnung machen für FCB-Fans, wie zum Beispiel der Benny Traoré, der ja lustigerweise auch noch das 2-1 auf dem Fuß hat, bevor sie dann hinten raus ideenlose, zumindest in der zweiten Halbzeit, ideenlose Luganesi, wo dann aber noch das 2-1 machen, was eine grosse Mannschaft, eine funktionierende Mannschaft halt auch kann machen. Aber eben, da gibt es auch Sachen, wo man sich daran festhalten kann. Ich glaube, die Problematik ist eher, dass es halt wieder ein bisschen in die Richtung geht mit den Nebengeräuschen, ja, wo irgendwo durch ein gutes Licht werfen auf das ganze Konstrukt. Wir haben noch die Verabschiedung von Michi Lang, der jetzt auch schon lange ein bisschen unklar war, ist, geht es überhaupt noch weiter. Eigentlich hat man das Gefühl, es war ja auch schon klar gewesen, jetzt am Schluss von der letzten Saison, ja, da wird es nicht weitergehen. Und dann hat man das nochmal in die Länge gezogen. Und dann ist noch das gewesen mit dem Marvin Hitz, der sich mit Zuschauern angelegt hat, wo ich absolut kann nachvollziehen, dass das ja, in der Emotion unglaublich schwierig ist. Und ohne jetzt zu sagen, wer Recht oder Unrecht hat, das sind so die Sachen, die ein bisschen schwierig sind jetzt gerade beim FCB. Ja, ich sehe es nicht so streng, was die Sportlichkeit angeht, weil das halt, wie du auch schon gesagt hast, in gewissem Maße jetzt gerade ein bisschen Realität ist.
Ich glaube, dass sportlich, wie du sagst, man sich sicher an sehr viel festheben kann. Und ich glaube, dass ein Punkt drin gelegen wäre, mindestens vom Spielverlauf her. Die Stimmung nach dem Spiel, abgesehen von dem Hits-Event, das du da erwähnt hast, schon, ist grundsätzlich meiner Meinung nach auch nicht mega schlecht gewesen. Ich glaube, es war ein klarer Fortschritt gegen Lausanne. Und eben, wie wir es beide schon gesagt haben, ist einfach vielleicht ein bisschen die Lücke zwischen Anspruch und Realität, die wir FCB-Fans oder wo die FCB-Fans halt haben. Was ich einfach wieder wahrnehme, sind eben genau die Nebengeräusche und es gibt noch mehr. Wie der Hitz und die Verabschiedung von Michi Lang, wo der David Degen nicht dort war als Präsident, der Fabian Frey, wo Gerüchte, also es sind alles Gerüchte, wo der Abschied nachgelegt wird, wieder mal gegen Lugano wie im Cup spielen, wo aus disziplinarischen Gründen aus dem Aufgebot gestrichen werden.
Ja, genau, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Ja.
Das sind einfach Sachen, die der FCB im Sommer nicht hatte, wo eigentlich die Fans wahrscheinlich optimistisch gestimmt hat, dass man jetzt mal eine ruhige Saison vielleicht sogar vor sich hat. Und jetzt nach dem zweiten Spiel brennt es, ja, wenn du die Tabelle anschaust, wie gesagt, Lugano starker Gegner, aber gleich, zwei Spiele, null Punkte. Und man muss wieder Sachen aufarbeiten, die man einfach nicht müsste.
Wo mit dem Sportlichen wenig zu tun haben.
Genau, wo mit dem Sportlichen wenig zu tun haben und wo man auch irgendwie das Gefühl hat, sie wären absolut vermeidbar.
Ja, da bin ich bei dir. Ich würde vielleicht noch als letztes hinzufügen und sagen, aufgrund von dem Geld, dass beim FCB halt auch immer strukturell im Kader relativ regelmäßig Veränderungen gibt, ist es dann halt doch auch so, dass es halt Mannschaften gibt, die ja, strukturell vielleicht nicht ganz so viele Veränderungen haben, die viel Bestehendes schon im Kader haben, wo viele Automatismen schon funktionieren und wo wegen dem ja dann auch irgendwie gar nicht nicht so, also eben ein Beispiel von Benny Traoré, der jetzt neu gespielt haben, hat der Léo Leroy, der sein erstes Spiel von Anfang an gemacht hat. Das sind alles Faktoren, das darf man nicht unterschätzen. Um dort vielleicht eine kleine moderative Brücke zu schlagen zum Spiel, sagen wir Servette-Yverdon. Servette gewinnt das Spiel in Unterzahl. Und zwar nicht irgendwie glücklich, sondern am Ende vom Tag auch wieder souverän und verdient. Hat unter der Woche gegen IB gewonnen, hat eine souveräne Leistung gezeigt. Mit vielen Stamm- und Key-Players, ich mache jetzt ein Beispiel mit dem Derek Cutesa, der jetzt am Wochenende auch wieder getroffen hat, hat im ersten Spiel schon getroffen. Mal ist es der Stevanovic, der trifft. Der Gonja, ich weiß nicht, die haben es sicher auch gesehen, der Pass zum 3-1 vom Gonja ist ein riesen Pass, wo der Stevanovic dann verwertet, oder? Das sind Sachen, die eine Mannschaft jetzt zum Beispiel Servette hat, wo vielleicht dem FCB jetzt gerade ein bisschen fehlen. Darum, ich sehe es gar nicht so streng, was die Sportlichkeit angeht. Das andere, ja, das muss man aufarbeiten. Hätte ich jetzt auch nicht mega Bock drauf, weder als Trainer noch als Verein, aber das ist wahrscheinlich ein bisschen die Realität.
Vielleicht zum nur ganz schnell die moderative Brücke wieder ganz kurz zurückspielen. Ja. Wie gesagt, Lugano hat unter der Woche gegen Fenerbahce einen anstrengenden Match gehabt und hat 7 Spieler können auswechseln. Also wenn dort die Automatismen mehr greifen, wie bei einem FCB, wo jetzt 2 Spieler, die 2 von dir erwähnten, eingebaut hat, dann ist das auch wieder die Realität. Aber würde mir jetzt vielleicht so als, auch wenn es valid ist, als FCB, wenn das Tatsache ist, schon auch ein bisschen Sorgen machen, wieso wir die Breite vielleicht nicht haben und wieso die Breite nicht auch mal so ein Spiel einfach gewinnen.
Ja. Da müsste man vielleicht eine Sonderfolge draus machen, he? Sonst hätte man das nicht aufgearbeitet.
Aber du bist bei Servette gesehen und ich glaube, ja, Servette absolut wieder 9 von 9 Punkten, das erste seit 21 Jahren. Seit 21 Jahren hat es kein Servette-Team mehr geschafft in der Super League. Das letzte Mal geschafft hat es der FC Zürich und die sind Meister geworden. Ich glaube, Träume ist erlaubt.
Ja, absolut. Und eben, also der Thomas Häberle als neuer Trainer mache ich eigentlich gar nicht viel, so gefühlt, momentan.
Bleibst du noch bei dieser Meinung?
Ich bin bei dieser Meinung, absolut. Also, ich will jetzt da nicht tief reingehen, aber ich kann schon so viel verraten und sagen, ich habe ihn mal als Trainer in der U21 im FCW, das dürfte ja ziemlich genau 10 Jahre her sein. Dazumals, und sofern müssen wir schon auch sein, ist das für alle Spieler, die ich so kenne, von dieser Zeit, schon auch so gesehen, dass vieles nicht ganz so angekommen ist bei uns, wie vielleicht auch sich das vorgestellt haben. In 10 Jahren kann sich aber auch viel verändern. Ich will eigentlich mehr darauf raus und sagen, aufgrund von dem, dass sie halt so ein bestehendes Konstrukt haben, dass mich das nicht überrascht, dass halt eben auch die wichtigen Spieler, dass die alle treffen und ja, dass er sie dementsprechend halt auch wirklich oft so, oder jetzt bis jetzt immer so gebracht hat, wie sie jetzt auch in der vergangenen Saison schon gespielt haben.
Ich würde auch sagen, ich glaube, das Fazit von diesem Spiel ist leider aus FCB-Sicht, um das nochmal zu sagen, ist eigentlich genau das gleiche wie das von Lugano. Es ist ein Pflichtsieg, wo man geholt hat, Servette sogar in Unterzahl. Daheim 3-2 gewonnen, bald kommt die Europa League. Ich glaube, dort ist man auf Kurs. Genauso wie der FC Zürich.
Richtig, der FC Zürich ist definitiv auf Kurs. Und du hast gerade vorhin erwähnt, im Vergleich mit dem FCB, der ja auch auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren viel unterwegs ist, ist der FCZ spätestens mit dem Wechsel in der Führungsriege, oder respektive mit dem, mit dem Eintauchen von Miloš Malenović zum FCZ, ja, dort schon nochmal ein bisschen aktiver und aggressiver vielleicht auf dem Markt tätig. Und bei ihnen scheint das, wie im Vergleich zum FCB, nicht der Fall, aber bei ihnen scheint das zu greifen.
Das habe ich mir eben schon vor eben in dem Meisterjahr gefragt, wo sie ja wirklich aus dem Nichts Meister geworden sind, weil sie einfach ein Kollektiv gewesen sind. Und das haben wir ja in der letzten Folge schon kurz thematisiert. Die neuen Spieler scheinen sich auch in das Kollektiv nahtlos einzufügen. Man hat unter der Woche deutlich gewonnen gegen Shelburne in der Conference League, ist dort auf Kurs, mit beide Match gewonnen. Und ich glaube, dort ist, was mir so aufgefallen ist, klar, Vinti hat den ersten Match auch gewonnen, aber dort nimmt es mir dann Wunder, wenn dann gleich nochmal ein bisschen höhere Nummer kommt, gerade zum Beispiel eben am Wochenende IB. Jetzt haben sie Yverdon und Winterthur gehabt, sie haben wieder, also gegen Yverdon nicht so, aber jetzt gegen Winterthur haben sie der Gegner oft ins Spiel gebracht mit dummen Fehlern, Zürich. Also mir nimmt es dort den Wunder, wenn sie mal richtig gefordert werden, ob sie dann immer noch so überzeugen können. Aber auch hier, man ist auf Kurs.
Fair, ich würde vielleicht auch noch sagen, und das ist ja sicher auch etwas, was mich dann auch auf Tour wird interessieren, oder gerade der FCZ, wo viele Spieler reingenommen hat, neu ins Kader, die Potenzial haben, auch ganz offensichtlich Potenzial haben, die aber jung sind, ob das dann auch mal irgendwann eine Frage von der Konstanz ist oder respektive von einem vielleicht vermeintlich ein bisschen grösseren Gegner. Wobei ich schon auch muss sagen, dass jetzt gerade bei Winterthur mir persönlich der Dietsch Schuster gefällt mir extrem gut. Ich finde es ein mega spannender Spieler. Hat jetzt auch wieder 2 Goal geschossen am Wochenende. Und zwar auch 2 gute Goal. Hat im ersten Spiel schon getroffen. Und ja, dementsprechend auch dort. Winterthur zwar sehr effizient, bin ich bei dir. Dass sie vielleicht dort, ja, der FCZ hat Winterthur schon auch ins Spiel gebracht hat. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, auswärts im Zürcher Derby quasi, im Zürich Derby, dass sie dort aber trotzdem lang noch mithalten können, auch wenn der FCZ sie zurückbringt. Ist nicht schlecht und eben gerade mit einem Spieler wie Dietsch Schuster, der ein Unterschiedsspieler ist, ja, ist es trotzdem auch ein spannendes Projekt.
Dietsch Schuster hat absolutes Game-Changer-Potenzial, aber wir müssen ja, wie der Name Game-Changer schon sagt, das Game hätte nicht können changen. Sie haben trotzdem verloren, aber klar, 2 Spiele, 3 Goal, das ist ein Saisonstart, wie er sich sicher auch vorgestellt hat.
Genau. Ein guter Freund von uns sagt ja, wenn man den die Schuster vergleicht mit dem Dos Santos, der zu Lugano gegangen ist, dann hätte man durchaus darüber streiten können, ob der vielleicht nicht sogar der Schuster die bessere Wahl gesehen war. Ja, finde ich noch eine spannende These, oder? Die Schuster hat Super League gespielt schon, im Vergleich zum Dos Santos, der doch erst zwar jünger ist, aber ja, in der Challenge League seine Sparer abverdient hat. Von dem her sicher spannend. Ich glaube, die Schuster, wenn er so weitermacht, sicher auch ein Kandidat, wie du sagst, als Game Changer, um den nächsten Schritt zu machen.
Und dann würde es mich wie beim Dos Santos wundern, um wieder die Rangordnung von der Super League zu sehen, rein von der Attraktivität für so einen Spieler, für welchen Verein er sich dann würde entscheiden, wenn er dann überhaupt in der Super League wechselt.
Hat sicher auch noch damit zu tun, wer vorne dabei ist, würde ich mal meinen, oder?
Wahrscheinlich.
Vom einen Zürcher Verein würde ich sagen, gehen wir doch gerade zum nächsten Zürcher Verein, nämlich GC, der sich mit Luzern battelt und am Schluss mit einem 2-2 aus dem Match rausgeht. Was ist für dich etwas gesehen, was dir aufgefallen ist bei diesen zwei Mannschaften? Ich denke jetzt vielleicht gerade an einen Filigo, der im ersten Spiel noch nicht von Anfang an dran, dann gescored hat und jetzt auch wieder gescored hat. Also ich glaube, das Spiel hat schon auch 1-2 Geschichten gehabt, die man ja noch aufgreifen kann.
Ich glaube, da sind wirklich, wie du sagst, da sind die Geschichten, die man darüber reden sollte, sind wahrscheinlich die Personalien, die zu diesem Spiel dazu beigetragen haben. Ich glaube, das Spiel taktisch auseinanderzunehmen, wäre sicher spannend, weil gerade Mario Frick hat 4 Wechsel vorgenommen im Vergleich zum ersten Spiel. 3 nominelle Innenverteidiger aufgestellt. Sicher spannend wäre, das nochmal genauer anzuschauen. Grundsätzlich für mich bleiben wird, dass der Mucci von GC als Neuzugang sein erstes Goal geschossen hat, dass der Pascal Schürpf als Publikumsliebling und Luzern-Legende für GC gegen Luzern trifft. Und wie du es schon gesagt hast, dass er eigengewachsen ist mit einem Williger, der neu in die Startelf gekommen ist, gerade schon das rechtfertigt und das zweite Goal macht. Abgerundet natürlich von dem Goal, das wir in den Highlights sicher gesehen haben, vom Klitsche, der dann den Sonntagsschuss zum 2-2, wo aber sonst beide Teams wahrscheinlich damit können leben mit dem Punkt, nachdem sie das erste Spiel eben verloren haben.
Ja, also ich finde, es ist noch lustig, auch da, wo wir unsere Tipps abgegeben haben, ist das mit Abstand der Match gewesen, wo ich mich am schwersten da habe. Ich habe mich am Schluss, glaube ich, für GC entschieden. Aber wirklich, ich muss es ehrlich zugeben, nur weil sie daheim gespielt haben. Also ich finde es nicht überraschend, dass sich die Mannschaft am Schluss nicht nehmen in dem Sinn und mit einem X dort rausgehen. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact. Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber bei GC spielt Dorian Babunski noch reingekommen. Sagt er, das ist ein Stürmer.
Sagt mal etwas.
Ich habe mal vor 10 Jahren oder 8 Jahren mit dem FCB in der U19 Champions League gegen Real Madrid gespielt und dort ist er einfach bei Real Madrid noch gesehen als Stürmer. Mega random und jetzt ist er bei GC. Ist aber schon spannend, was der Fußball, wo auch nicht das bringt, oder?
Das könntest du eigentlich als GC so marketingtechnisch Galactico bei bei uns im Letzi. Keine Ahnung, kannst du sicher etwas daraus machen?
Ja, galaktisch ist, glaube ich, GC jetzt aktuell nur der Trophäenschrank noch aus der vergangenen Zeit. Aber gut, so viel zu diesem kleinen Randfact. Jetzt muss ich gerade schauen, ich glaube, wir haben noch ein Spiel, wenn ich das richtig sehe. Das dürfte Sion Lausanne sein.
Ja, wir haben von Fehlstart geredet. Die beiden Mannschaften haben sicher keinen Fehlstart gehabt. Die haben überzeugt, wahrscheinlich für die grössten Überraschungen gesorgt am ersten Spieltag. Jetzt sind sie aufeinander getroffen. Und ich habe es eingangs schon mal erwähnt, ich habe mich hier täuschen lassen. Darum ist die Tipp-Statistik auch bedeutend besser als meine. Ich glaube, du bist nur bei GC Luzern, ist deine Tendenz falsch gewesen. Ja. Ich habe am Samstag gar nicht richtig gehabt. Unter anderem eben, weil ich das Gefühl hatte, Lausanne gegen FCB sei die grössere Überraschung am ersten Spieltag wie Sion gegen IB. Und ich glaube, da sind wir alle eines Besseren belehrt worden. Lausanne ist genauso auseinandergeschraubt worden, gerade am Anfang, wie der FCB gegen Lausanne. Mit der Offensive von Sion, mit dem Heimvorteil, den Sion vielleicht hat und den Lausanne vielleicht letzte Woche hatte. Das hat mich schon überrascht, dass es da auch wieder so ein klares Resultat gegeben hat.
Ich muss ehrlich sagen, mich eben nicht so richtig. Also,
das sagt sich jetzt einfach.
Ja, natürlich sagt sich jetzt einfach, aber ich will es kurz ein bisschen erläutern. Ich habe es vorher schon mal angetönt. Sion ist für mich ein perfektes Beispiel für die Super League an sich, aber auch, was, wie relevant, ich habe es vorher bei Servet schon gesagt, wie relevant ein funktionierendes Konstrukt ist. Oder? Sion hat, lustigerweise gerade, weil es Sion ist, wo eigentlich immer die Mannschaft gesehen ist, die bekannt war für unglaublich viele Wechsel, hat ganz wenig Wechsel gehabt im Kader. Und ja, er hat ja gegen IB auch auswärts, was super schwierig ist zum Start, eine sehr souveräne Partie in ihren Möglichkeiten gemacht. Es war ja nicht so gewesen, als wären die Galacticos-mässig gegen IB unterwegs gewesen und hätten sie klar runtergeschraubt. Im Gegenteil, es war mehr so gewesen für mich, dass ich mehr erwartet habe. Und ja, da gibt er recht, am Schluss ist es im Nachhinein immer mega einfach. Aber mit dieser Leistung, ich habe mir schon gedacht, dass wenn sie eine halbwegs so souveräne Leistung mit den Basics, die sie haben, mit dem Konstrukt, das sie kennen und das sie auch nicht erst seit dieser Saison spielen, sondern wo sie auch, blöd gesagt, ja, wo ihnen der Aufstieg gesichert hat letztes Jahr, habe ich mir gedacht, wenn sie das auf den Platz bringen, dann wird es relativ schnell schwierig für Lausanne, weil ja, ich habe schon auch gesehen, dass Lausanne eine interessante Partie gezeigt hat gegen den FCB. Auf der anderen Seite eben, und das haben wir vorher auch schon erwähnt, finde ich schon auch, es war schon eine sehr simple Taktik, die für Lausanne aufgegangen ist. Und ja, also Sion hat das abgezockt gemacht. Ich finde, Sion hat wirklich auch ein paar geile Waffen, um jetzt vielleicht einfach mal Suarez und Berdeyes als Beispiel dafür zu nennen, wo auch schon IB gemacht hat. Und ja, wo mir schon ein das Gefühl hatte, fairerweise nicht so hoch, das gebe ich zu. Aber dass Sion da ja, gute Karten hat, um das erste Heimspiel zu gewinnen.
Es ist einfach wirklich so ein bisschen für mich das Fazit von den ersten zwei Runden. Du hast gerade gesagt, Sion setzt auf Kontinuität plötzlich, auf der Bank,
super random,
auf dem
oder?
Feld. IB, drei Spiele, null Punkte, Baum brennt komplett. Irgendwie in der Kommentarspalte werden schon alle möglichen Leute angezählt. Und auch sonst irgendwie doch, also es ist fast noch schwierig, so
ein roter Faden.
Irgendwie so. Ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich jetzt zum Ausblick würde kommen. Klar, die nächsten Matches sind klar. Aber es würde mir jetzt schwerfallen, da die nächsten Wochen zu prognostizieren.
Haben Sie es gehört? Dementsprechend, wenn ihr die nächsten Tipps seht, dann ja, wisst ihr jetzt, worauf wir gehen müssen. Aber nein, ich weiß, ich verstehe natürlich absolut, was du meinst. Also, es ist eben, ich finde Kontinuität und ja, Sicherheit in Form von einer Struktur, die mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Die gleichen Spieler sind super, super stief, sehe ich aus. Ich bin gar kein Fan grundsätzlich davon, aber man sieht halt jetzt gerade aktuell schon, dass alle Teams, die irgendwie schon eine bestehende Struktur aus einem Mannschaftskern haben, wo die Rollen gut verteilt sind, wo die Führungsspieler klar definiert sind, dass die weniger Mühe haben als andere Mannschaften, wo vielleicht ein bisschen mehr Unruhe drin ist. Egal, ob es jetzt der Verein an sich ist, ob es irgendwie Abgänge sind, die noch kommen oder wo es schon gegeben hat, die nicht 1-1 ersetzt worden sind. Das ist so ein bisschen das, was ich rausnehme.
Auch da könntest du jetzt aber wieder dagegen argumentieren, mit unseren zwei Fehlstart-Teams, die wir jetzt rausgehoben haben, mit IB, wo eigentlich das meiste Team mehr oder weniger zusammengehalten hat, wo jetzt ganz unten steht, mit dem FCB, wo, was wir letzte Woche auch eigentlich sogar gelobt haben, oder vermeintlich gelobt haben, bis dann der erste Match gekommen ist, auch eigentlich relativ ruhige Transfersommer gehabt hat. Und jetzt das Konstrukt, aber obwohl sie ja eigentlich sich kennen und eingespielt ist, scheinbar nicht funktioniert.
BBD würde aber vielleicht noch anmahnen und sagen, dass ja bei IB, und das hast du selber auch schon erwähnt, schon auch letzte Saison nicht alles ein Goal war, was glänzt hat. Und ich glaube, über FCB braucht man gar nicht diskutieren. Dort hat es so viele Nebenschauplätze gegeben und dort hat es auch sonst immer wieder ja, Auf und Abs gegeben, wo ja, man fairerweise muss sagen, am Ende des Tages, ja, bist du dann halt sportlich nicht so relevant, wie du es gerne hättest, wenn da irgendwie das Konstrukt nicht ganz stimmt.
Wir sind nämlich gespannt. In der nächsten Runde gibt es ein paar spannende Matches. Lugano trifft auf Servet. So rauskristallisiert sicher zwei Teams, die vorne wollen und werden mitspielen. IB Zürich bin ich enorm gespannt.
Ja, das wird ein cooler Match.
Wie Zürich auftritt mit dem Selbstvertrauen, wie IB eben auftritt im Wissen. Also wenn sie jetzt nochmal verlieren, dann ist es wahrscheinlich fast schon historisch. Ist es wahrscheinlich jetzt schon, aber historisch schlechter Fehlstart. Heimspiel, das heisst, die Fans werden sicher auch zu spüren geben, dass man jetzt doch da etwas erwartet. Und auch sonst, spannende Spiel. Eben GC gegen FCB, sicher auch für den FCB, genau wie für IB, ein Spiel, das muss gewinnen werden. Weil das Programm nachher wird nicht einfacher.
Und vergiss mal Lugano Servet nicht. Das ist natürlich auch sehr, sehr lecker. Oder hast du das schon gesagt?
Ja, habe ich schon gesagt.
Ah, schon gesagt. Ah, gut. Sorry, habe ich
nicht überhaupt. Das wird natürlich aus tabellarischer Sicht wird das sehr spannend.
Ja. Ey, mega. Auch zwei Mannschaften mit komplett unterschiedlicher Taktik. Mega nice. Mega nice.
Verlassen wir doch das Thema Credit Suisse Super League und gehen über zur Women's Super League. Auch hier, wir haben es letzte Woche gesagt, der Saisonstart ist am 10. August. Wir werden sicher nächste Woche hier nochmal eine ausführliche Vorschau machen. Es ist, also die Transferfront ist bei allen Top-Teams einiges gegangen von der Women's Super League. Die Teams befinden sich im Trainingslager, sind wie der FCB im Tirol, wie Zürich im Allgäu oder Servet in Crans-Montana den letzten Feinschliff am Holen. Aber an dieser Stelle eben der Ausblick auch schon auf nächsten Montag, wenn es dann die letzte Folge ist, bevor es eben am 10. August losgeht, dass wir dort sicher ausführlicher werden darüber berichten. Ein Takeaway von den männlichen Transfers ist, weil der Fabrizio Romano lost unseren Podcast.
Es scheint fast so, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es auch gesehen habt da draussen, aber irgendwie zwei Stunden, nachdem wir hier im Podcast darüber geschwätzt haben, ist auf Instagram das berühmt-berüchtigte Here We Go gekommen zum Transfer von Ricardo Rodriguez. Und ja, hast spannend gefunden, hast cool gefunden. Gleichzeitig, ich glaube, es ist doch noch nicht ganz so in trockenen Tier gekommen. Aber da scheint definitiv etwas dran zu sein und ich glaube, es wäre mega cool, oder? Wenn mit Ricardo Rodriguez jetzt noch ein zweiter Schweizer zu Inter Mailand würde kommen, oder?
Ich denke, wie gesagt, auch letzte Woche, ich habe es ja gesagt, es war ja auch kein Geheimnis gewesen, wenn wir jetzt nicht bluffen, aber eben, dass er in eine Dreierkette in die italienische Liga sehr gut passt. Und bin mal gespannt. Ich wundere mich, dass es so lange gegangen ist oder dass es immer noch so lange geht nach dem Here We Go. Aber ja, wir werden es sehen. Vielleicht haben wir nächste Woche hier mehr News. Ein Artikel, den ich diese Woche gelesen habe, hat mich sehr spannend gedünkt, der auch ein bisschen wegweisend sein könnte für so einen Spieler. Cameron Puertas, der bis Ende 25 leider nicht für die Schweizer Nazi spielen darf, wegen einem Verkehrsvergehen, oder respektive nicht einbürgert werden wegen diesem Verkehrsvergehen, hat eine riesige Saison gespielt in Belgien, auch wieder gut gestartet in Belgien, hat anscheinend ein Angebot aus Saudi-Arabien.
Okay, muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht gewusst.
Was würdest du, meine Meinung, wenn so ein Spieler so auf dem aufsteigenden Ast ist, irgendwie gefühlt auch schon jeder in der Schweizer Nazi damit rechnet, der ist Mitte 20, jetzt auf Saudi-Arabien.
Ah, das ist so ein schwieriges Thema. Ich habe eben genau das Gleiche gedacht, letzte Woche irgendwann im Verlauf der Woche ist ja das auch mit dem Moussa Diaby rausgekommen, wo auch... Ich meine, das sind 98 oder so. Ich habe mit den Bahnen gespielt, jetzt einfach noch auf Hobby-Niveau, wo früher auch beim FCB waren, in diesem Jahrgang und noch gegen ihn mit PSG gespielt hat. Und das ist ein mega spannender Spieler, genau das Gleiche. Und der hat den Wechsel schon verzogen. Ja, das ist vielleicht die Frage, also die finanziellen Aspekte. Ich glaube, das ist ja eigentlich das Hauptargument, oder? wo man sich halt dem ehrlich muss die Frage stellen, ja, wie lange habe ich, bis ich nicht mehr so viel verdiene, wie jetzt gerade in dieser Karriere, die ich hier gerade habe. Sportlich sicher nicht ansatzweise so lukrativ, wie vielleicht ja, andere Möglichkeiten, die es bestimmt wird geben, denke ich mal. Ich finde es sehr ambivalent. Also, ja, keine Ahnung. Ich bin nicht in dieser Position. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich plötzlich die Möglichkeit hätte, so viel Geld zu verdienen. Gleichzeitig, ja, aus romantischer Sicht ist das natürlich, macht das extrem weh. Ich weiß, dass du dort auch sehr eine klare Meinung hast, oder? Mit, ja, was so Transfers zu den Saudis oder vielleicht auch in die USA geht. Ich weiß nicht, ich gebe gerne voll zurück. Wie siehst du es denn du?
Ich glaube, ich fand es einfach, es ist genau das Dilemma, was du sagst. Und auch da könntest du wahrscheinlich eine extra Folge darüber machen. Ich verstand es natürlich und wir werden es auch nie gerade nicht richtig verstehen können, was es mit jemandem macht, wenn du so ein Angebot hast, wo du dann halt ja, aus meiner Sicht schon musst entscheiden, was ist der Ansporn, will ich sportlich weiterkommen, in eine Top-5-Liga wechseln und kann am Schluss meiner Karriere dann vielleicht immer noch dort gutes Geld verdienen oder noch besseres Geld verdienen. Für mich, ein Spieler in diesem Alter, egal ob es jetzt ein Cameron Puertas ist, aber es hat ja schon auch zu der Zeit, wo viele auf China gegangen sind, zu spielen, Beispiel gegeben, wie ein Oscar bei Chelsea damals im...
Oh, das ist, ich habe den Spieler geliebt. Ich bin ihm das Herz gebrochen, wo der absolut, auf China gewechselt
absolut.
Ist.
Absolut, und er ist auch nie mehr zurückgekommen.
Ja.
Es gibt ja auch Spieler, die dann dort ein Jahr spielen und dann wieder zurückkommen.
Übrigens, noch schnell wegen dem, weil du das Beispiel gerade gesagt hast, gerade von dem gibt es im Fall mega viele Aussagen, die genau das sagen. Hey, schau, ich habe eine Karriere von vielleicht 10, 15 Jahren und ich muss schauen, dass, wenn ich die Möglichkeit habe, meine Familie durchzubringen und das mit so einem Transfer kann machen kann. Ja, was sich mega klar positioniert, oder?
Das ist auch okay, oder? Wer sind wir, um hier irgendwie zu judgen,
jo, eh.
Was die Spieler, was denen im Kopf vorgeht? Klar, aus fußballerischer, vielleicht sogar aus Schweizer fußballerischer Sicht, fände ich es mega schade, wenn er gehen würde. Aber auch hier, wir können nur abwarten, wie er sich entscheiden wird und dann wieder darüber reden. Ich glaube, sonst aus meiner Sicht, außer du hättest noch irgendetwas anderes gehört, hat es aus Super League oder aus Schweizer Sicht diese Woche nicht viele Transfers gegeben. Mustafa Sisse von Atalanta ist zu St. Gallen gewechselt.
Hat er schon einen Einsatz gehabt?
Aus meiner Sicht, ich spiele ja Fanta Calcio, ich sage es nochmal, weil ich es ja. Ich hätte ihn nicht auf dem Zettel gehabt. Mhm. Er ist offiziell von der U23 gekommen. Sicher ein Talent, aber vielleicht gerade bei dem, um nochmal die Brücke schlagen zu vorhin, bei dem offensiv St. Gallen, wo jetzt schon mehrere Spieler hat, wo den Unterschied können und auch schon gemacht haben, weiß ich nicht, ob er wirklich den Unterschied wird machen. Ich wüsste zumindest nicht, für wen er spielen sollte, nach diesem Wochenende.
Ja, das mag sein, auf der anderen Seite fairerweise, gell? Also ich glaube, wenn in der Breite etwas gemacht werden kann und das zum Vorteil von einer Mannschaft ist oder sie dann polyvalenter aufgestellt ist, dann ja, ist das natürlich trotzdem nice to have. Und fairerweise, Julian von Moos ist ja auch nicht mehr beim FC St. Gallen. Von dem her ist dort vielleicht doch noch eine kleine Lücke und wer weiß. Ich glaube, St. Gallen ist sicher eine Mannschaft, die in den letzten Jahren auch immer wieder durch Unkonstanz aufgefallen ist. Und wenn er dort seine Möglichkeit kann nutzen kann, wieso nicht?
Absolut. Ich glaube, sonst eben, wie gesagt, kann man hier noch GC hat vom FC Köln eine Rechtsverteidiger verpflichtet. Sonst ist immer noch die Personalie Haidari offen, zum einen mal ein bisschen einen erweiterten Kreis, zumindest von der Schweizer Nationalmannschaft gekommen, wo jetzt aber wieder gespielt hat gegen FCB, im Gegensatz zum ersten Spiel. Sonst im Internationalen, ich glaube, da ist mir jetzt kein Transfer irgendwie so eingefahren, dass ich jetzt hier gross darüber reden müsste. Langsam geht es los, habe ich das Gefühl. Klar, es sind schon auch letzte Woche schon die ersten Transfers gemacht worden, wo sicher zu grösseren Vereinen kommen. Galafiori zum Beispiel, vielleicht auch noch, um die letzte Folge anknüpfen, ist jetzt definitiv bei Arsenal. Da gilt es jetzt noch zu entscheiden bei den Anwälten, wie viel Geld der FCB jetzt wirklich bekommt. Aber sonst habe ich das Gefühl, das wird jetzt langsam heiß. Die Spieler sind wahrscheinlich auch wieder bei ihren ursprünglichen Vereinen nach der EM-Pause.
Ich habe gerade bei Bayern gesehen, Müller und Neuer sind auch wieder zurück. Also auch die von der Europameisterschaft sind jetzt langsam tauchen wieder rein. Bin mal gespannt, oder?
Gerade wieder Bayern noch als letztes Stichwort. Dort hat sich jetzt ein Neuzugang gerade den Fuß gebrochen. Der Ito, der von Stuttgart gekommen ist. Dort müssen sie wahrscheinlich wieder aktiv werden auf Innenverteidigungssuche. Mal schauen. Die haben schon recht reingebuttert, den Sommer Bayern.
Hey, ich finde Bayern und IB im Fall, by the way, haben ein bisschen Parallelen für mich, irgendwie. Ist jetzt vielleicht ein Hot-Take, vielleicht auch einfach etwas, wo man in ein paar Wochen sagt, was redest du? Aber ich finde irgendwie Bayern, wie das bei Bayern gerade läuft, das erinnert mich auch ein bisschen an IB, respektive umgekehrt, wenn natürlich eher IB als vermeintlich kleiner Bruder und Meister von einer Liga, wobei ja, Bayern ist auch nicht Meister geworden. Von dem her. Mal schauen, wie es da weitergeht.
Allgemein, vielleicht so, wenn es um Transferpolitik geht, gerade um bei so Verein, wir haben ja den Fokus auf die Super League. Wenn du jetzt Transferchef wärst von IB, wie würdest du jetzt vorgehen?
Du hast jetzt gerade nicht gespart mit der grossen Frage. Also, ich kann, wie gesagt, einfach nochmal darauf verweisen, dass für mich so ein bisschen auffällig war, ist, dass viele Mannschaften, da gibt es eine Ausnahme, wo das gerade aktuell noch funktioniert, der FCZ, aber sonst, dass vor allem die Mannschaften, die viel schon gehabt haben, viele Spieler schon in ihrem Kader gehabt haben und weniger Veränderungen vorne noch haben, dass die von dem gerade aktuell sehr profitieren. Jetzt ist der Fußball mega schnelllebig geschafft und manchmal ist es halt auch so, dass du im Kader etwas machen musst. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, ganz offensichtlich muss ich etwas machen. Das hat mich schon sehr überrascht, hätte ich mich jetzt persönlich, aber eben das, ich bin nicht Stefan Wergen und auch nicht die anderen. Ich habe mich jetzt hier nicht so klar positioniert, was die Innenverteidigung angeht. Fairerweise, da scheint der Plan vorhanden zu sein. Ich bin ein bisschen der Meinung, dass vielleicht im Stürmerprofil noch etwas könnte fehlen. Ich denke, irgendwie das Spiel von IB ist schon auch sehr ausrechenbar geworden. Da habe ich so ein bisschen den Eindruck. Es hat viele Mannschaften, die IB haben können schlagen die letzte Saison und ganz offensichtlich jetzt anknüpfend an die neue Saison, ja, auch wieder. Hat man jetzt nicht erwartet, vielleicht noch vor ein, zwei Jahren, dass Sion im ersten Spiel daheim, also in Bern meine ich, gewinnt. Und dementsprechend, ja, glaube ich auch, dass in der Offensive vielleicht schon auch noch etwas gehen muss. Und sonst, hey, um vielleicht den Ball wieder zurückspielen, ich finde es ultra schwierig, weil du hast ja auch den Rahmen als Trainer, der irgendwie als, ja, auch den Auftrag hat, oder, seine Spielidee zu implementieren. Also das heisst, da muss ja schon irgendwo durch auch ein Zusammenspiel sein mit der Führung, oder? Und dort rein zu sehen, und darum kann ich die Frage nicht so richtig beantworten, finde ich nahezu unmöglich. Ich sage es gerne nochmal, ich finde es nicht nachvollziehbar, dass man sich seinerzeit für den Van Balmos entschieden hat. Wie geht es bei Ihnen weiter? Keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich glaube, um vielleicht den Bogen auch zum vielleicht noch zum FCB schlagen, wo ja auch mittlerweile bekannt ist für viele Transfers, so, zwar jetzt im Sommer noch nicht so viel gemacht hast, wie empfindest du dort? Ich meine, dort ist ja auch ein Thema, oder? Mit Führungsspielern, die vielleicht schon langsam ins Alter kommen. Beispiel Michi Lang, Tauli Chaka, Fabi Frey und junge Neue, die dazukommen. Wie nimmst du das für dich wahr? Oder wie würdest du als Sportchef vorgehen beim FCB?
Ich glaube, die Frage ist wirklich genau das, was du gesagt hast, wo meine Frage auch so ein bisschen abzielt hat, oder nach dem Spielerprofil. Mhm. Ich glaube, das könnte zum Beispiel bei IB ein Grund sein, wieso man sich eben genau für David von Balmos entschieden hat, weil er eben, du hast das Wort gesagt vorhin, Führungsspieler ist. Er kennt den Verein, er ist angesehen, er ist Captain, hat vor sich auch Spieler, wo mehrheitlich zusammengeblieben sind, wo sicher können Leader sein können, auch wenn man vielleicht nicht gerade so performt wie Sandro Lauper im Moment, aber die schon gestandene Super League-Spieler sind, wohingegen das beim FCB zumindest im Moment irgendwie so ein bisschen fehlt. Klar, man hat auch dort den Goalie, klar, der Älteste mit einer riesen Karriere, aber wenn man nach vorne geht, findet man irgendwie wenig, sage ich, das kann man jetzt noch darüber diskutieren, wie man das definiert, aber so die klassischen Führungsspieler, die ich jetzt würde persönlich nicht nur mit dem Alter definieren, sondern halt auch mit einer Art, wie du auftrittst auf dem Feld, wie du mit einem guten Beispiel vorangehst, was Einsatz anbelangt. Beispiel Renato Veiga, letzte Saison, hat aus meiner Sicht nicht die beste Saison gespielt, zumindest nicht das, was jetzt der Price Tag rechtfertigen würde, was Chelsea für ihn gezahlt hat. Aber der ist jung, sehr jung, aber das ist für mich ein geborener Führungsspieler eigentlich. Und das hat man auch letzte Saison auf dem Feld gemerkt. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass es gewissen Teams, vielleicht jetzt gerade halt wieder zum bei denen bleiben, an diesen Spielern fehlt. Und man dann halt vielleicht eher auf die Talente geht, auf die offensive Talente, wo man dann vielleicht ein bisschen teurer kann weiterverkaufen, aber jetzt nicht so auf die Spieler geht, die wirklich mit gutem Beispiel vorangehen, die sich von Tag 1 zumindest gegen aussen mit dem Verein auch identifizieren, wo die Leute können mitrissen können. Und ja, eben, die Definition von Führungsspielern können wir darüber diskutieren, aber ich glaube, wenn du vergleichst mit Zürich, mit dem Marquesano, wo das Team führt und auch wieder mit Scorerpunkten vorantreibt, mit Servet, wo die wahrscheinlich eher in der Offensive hat, aber wo auch eine Ruhe in der Abwehr hat.
Ich wollte genau den gleichen Namen sagen.
Oder wo eben die Unterschiedsspieler vielleicht nicht mal unbedingt vom Sportlichen, aber von der Mentalität her. Es gibt noch viele Aspekte wahrscheinlich, wo ich jetzt gerade nicht dran denke, aber ich würde mir eben wünschen, dass man manchmal vielleicht jetzt als FCB, du hast die Frage gestellt, was würde ich machen, dass man vielleicht eben nicht nur auf die vermeintliche Talent und Investitionen geht, sondern auch auf die Attribute, die für mich ein Führungsspiel ausmachen.
Ja, ich finde es ein fairer Punkt. Ich glaube, der Vergleich FCB-IB, der hängt natürlich jetzt dort auch ein bisschen, weil ja, das ist jetzt gerade nicht die gleiche Ausgangssituation. Wir haben es in der letzten Folge auch schon ein bisschen angerissen gehabt, oder? Also ich glaube, da sind ja auch noch finanzielle Aspekte ein Thema. Ja, wie kann man mit einem Verein Geld verdienen, respektive Verein ja, wirtschaftlich gesehen gesund aufstellen. Und da hat IB sicher jetzt gerade noch eine andere Ausgangslage wie der FCB. Aber um den Bogen wieder auf das Thema Transferpolitik zu schlagen und vielleicht auch das Leadership, was sicher extrem relevant ist, zum erfolgreich sein. Ich finde es auffällig, dass eben gerade die Mannschaften, die jetzt gut gestartet sind, da zähle ich Servet dazu, da zähle ich Lugano dazu, FCZ auch ein bisschen nochmal einen kleinen Rahmen als die anderen zwei. Ich finde nach wie vor, da muss man noch ein bisschen abwarten, ob die Konstanz können behalten. Ja, die haben das irgendwie anbekommen und bei IBE ist man dort schon auch ein bisschen gerade am Scheideweg. In welche Richtung geht es? Wird man vielleicht mal eine Saison, wo man vielleicht noch dritte, vierte oder zweite wird, wo der Evo einfach nicht Meister. Und ich glaube, das ist ohne Diskussion der Anspruch von den Young Boys, Meister zu werden. Wo man dann aber vielleicht die Rolle wieder ein bisschen klarer kann definieren. Ich denke jetzt schon auch, ganz ehrlich, ich finde das ein fairer Punkt von Balmos, wo du sagst, wo man sich vielleicht aufgrund von diesen Aspekten, die du genannt hast, für ihn entschieden hat. Du musst dir jetzt aber vorstellen, jetzt hast du einen kleinen Aussetzer gesehen, hier vom Wochenende. Jetzt verlieren sie zwei, dreimal und er macht vielleicht noch einen Patzer. Das ist alles viel Zukunftsmusik und so weiter, ist mir schon klar. Aber sollte das passieren, ist die Rolle auch nicht ganz so klar. Weil jeder ist am Ende des Tages sportlich angreifbar. Und ja, so gesehen, keine Ahnung. Ich würde jetzt bei IBE vielleicht eher, wenn man die Möglichkeit haben, und ich glaube, das könnte, IBE hätte das Potenzial noch, dann würde ich vielleicht eher noch sagen, okay, vielleicht haben wir die Möglichkeit, noch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und vielleicht auf einen Spielertyp zu setzen, der gerade instant greift. Das ist etwas, was der FCB nicht hat, und das ist also das, was ich vorher gesagt habe, dass der Vergleich nicht ganz funktioniert mit diesen zwei Mannschaften.
Ich meine, erhoffen tun sie sich wahrscheinlich schon mit eben Benny Traore, der irgendwie gefühlt nach drei Trainings von Anfang an gerade gespielt hat. Aber du hast noch einen spannenden Punkt gesagt. Die Rolle sollte von einem, ich sag's nochmal, von einem Führungsspieler sollte sich für mich nicht ändern, wenn er nicht mehr von Anfang an spielt. Grundsätzlich. Klar, seine Position wird wahrscheinlich geschwächt und er nimmt halt, wenn er spielt, im Fall, bleiben wir jetzt halt beim David von Balmos, aber es gibt noch x Beispiele, nimmt er halt wahrscheinlich auch einem jungen Talent den Platz weg. Einem Marvin Keller, wo man könnte Geld daraus machen wahrscheinlich irgendwann. Das ist sicher etwas, das man berücksichtigen muss. Aus meiner Sicht könnte es oder sollte es auch lange so eine Leaderfigur in der Garderobe zu haben.
Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß, was du meinst, und ich glaube, dass das grundsätzlich mal für eine Momentaufnahme kann funktionieren. Ich mache jetzt ein Beispiel mit der Schweiz, zum Beispiel an der EM, mit dem Scheck. Der hat jetzt aber aufgehört. Ich finde, das ist kein Zufall. Der Van Balmos, ich weiß nicht, ob du dich erinnern magst, aber im Winter, hat der Berater vom Formbalmos ein Interview gegeben. Wir haben jetzt halt immer auf dem Beispiel, aber es ist schon gut. Und gesagt, ja, wir müssen jetzt mal nochmal zusammensitzen mit dem Verein und schauen, wie die Rolle von ihm aussieht. Weil wenn das auf Tour sollte so sein, dann müssen wir vielleicht auch über einen weiteren Schritt nachdenken. Und das ist natürlich schon etwas. Also das ist ja auch irgendwo ein Zielkonflikt von einem Spieler, oder? Wenn jetzt irgendwie beim FCB der Fabi Frey oder der Tauli sagt, ja, die Rolle ist für mich easy. Was er ja witzigerweise hat sie ja nicht gesagt, er kennt seine Rolle nicht öffentlich. Aber wenn das jetzt für sie noch easy ist, hinten raus bei der Karriere, fein. Das funktioniert aber max für ein Jahr, zwei. Und ich glaube, du kannst das Fundament von einer Mannschaft nie so aufbauen, außer es passt gerade situativ, weil du einen kannst reinnehmen. Auf Tour, da bin ich dann wieder ganz bei dir, darf es aber auch einer sein wie der Renato Vega. Du hast das auch erwähnt, dass er nicht immer konstant war, wo aber so die Perspektive auf das mitbringt. Ja. Dann ist aber wieder die Schwierigkeit, du musst sie ja können behalten für ein Jahr, zwei, nicht mehr, oder? Und das ist auch schwierig, wenn du eher so ein bisschen die Politik verfolgst wie beim FCB. Und dort habe ich halt auch den Eindruck, dass Servette zum Beispiel oder auch Lugano, die fahren das anders. Ich glaube, der Gonja ist 26. Der Stevanovic ist zwar schon über 30, spielt aber schon seit irgendwie 5 Jahren oder so dort, wenn nicht sogar mehr. Und ich glaube, dort machst du den Unterschied, oder? Der Marcus Anno spielt auch schon ewig beim FCZ. Ich glaube, dort machst du so ein bisschen den Unterschied in dem, dass es gibt ja das geile Zitat von Mourinho über Manchester City. Kevin De Bruyne, Sterling, Yaya Touré. Ich tue das Video, ich mache das noch in die Story rein. Aber auf jeden Fall, wo er sagt, these are investments of the past. Und das ist so für mich das, wo ich den Unterschied machen würde. Ja, es gibt sicher auch einen, der das mal für ein Jahr, zwei in Bresche stringt. Am Ende des Tages sind das aber alles Competitives. Die wollen spielen, die wollen Erfolg haben. Und dementsprechend ist der Pfog, ob man vielleicht auch mal eine Investition in einen Spieler macht, wo vielleicht für mich der Dommel Schmidt so ein Beispiel kann sein, der greift in ein, zwei, drei Jahren.
Logisch, ich glaube, das ist in jedem Spieler drin. Logisch will man spielen. Ich glaube, auch der Fonbalmos, um jetzt nochmal das zu sagen, der ist ja auch noch nicht, der ist ja 29, der könnte ja auch nochmal wechseln. Ich glaube, Fabian Frey...
Ich glaube nicht, dass er es macht, der hat sehr viele Verletzungen gehabt, aber ich weiss, was du meinst.
Fabian Frey, Taylor und Chaka, die wären, wenn der FCB, wenn es vorbei ist, werden sie nicht mehr, noch mehr anders angehen. Es ist genau das, was du sagst, oder? Weil für viele Spieler, oder zumindest für die Spieler, die der FCB und IB im Gegensatz zu Servette und Lugano geholt haben, für die ist der Verein nicht die Endstation. Und das ist jedem bewusst. Zwar, fairerweise, ich muss sagen, ich habe mich bei gewissen Spielern von IB auch schon länger gefragt, wieso die immer noch bei IB sind. Also, Meshak Elia ist gleich auch
ja,
schon
klar.
Irgendwie
logisch, bin ich das bei, ja.
3-4 Jahre dort und eigentlich wartet man nur darauf, bis er geht und er bleibt und bleibt. Was für IB genial ist, wo ich mir also von ihm auch ein bisschen, keine Ahnung, keine Angebote oder weiß auch nicht. Aber einmal die Sache, die Lage ist klar.
Fairerweise, weißt du noch Fasnacht? Fasnacht ist auch schon 2-3 Jahre vorher. Und ist erst letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr gewechselt. Das war auch lange genau das gleiche Thema gewesen.
Ja, dort, fairerweise, dort wäre das Angebot dort gewesen. Dann hat er sich irgendwie den Schädel gebrochen, ist lange ausgefallen und hat dann jetzt eigentlich so noch das Auslandsabenteuer jetzt sich jetzt erfüllt. Der wird in 1-2 Jahren wieder zurückkommen, spätestens zu IB. Bin ich überzeugt. Wenn er sein Abenteuer in England hatte, das ist ja für Norwich jetzt auch nicht eine Investition gewesen. Das ist eigentlich genau so ein Spieler, wie ich eigentlich meine, wo du in der Super League auch könntest holen, wo du weißt, okay, der wird jetzt nicht mehr die grossen Sprünge machen, karrieremässig, der kann das Team prägen, auf Jahr raus. Und ja, wo findet die mal? Klar, ja. Weil schlussendlich jeder will spielen, jeder will weiterkommen, aber ja, der Jackpot aus meiner Sicht rein wirklich nicht vom Sportlichen, weil das eben, sind wir die Konstanz haben angesprochen, aber ein Spielertyp wie Renato Vega, der sowohl sportlich wie auch leadermässig, zumindest gegen aussen, will ich auch nochmal sagen, eigentlich genau meinem Verständnis von einem Leadertyp entsprochen hat. Er mag seine Ecke und Kante haben, oder hat sie immer noch, aber ja, das wäre eigentlich der Jackpot, wenn nicht das, was du angesprochen hast, der Fakt wäre, dass der halt nach 1-2 Jahren wieder weg ist.
Ach, es bleibt spannend. Ich würde sagen, wir kommen langsam zu einem Abschluss. Wir können noch ewig darüber diskutieren. Ja, ich glaube, das wäre es gesehen an dieser Stelle von der zweiten Folge Game Changer. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Till, für deine geilen Inputs. Hat wie immer Spass gemacht, auch wenn es erst zweimal war. Grossartig, ich freue mich schon auf die nächsten Sessions. Und ja, in dem Sinn auch an euch. Danke vielmals fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit und eine gute Woche. Schönen 1. August und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Merci, ciao zusammen auf meiner Seite.
Game Changer, der Fußball-Podcast, wird produziert von Create Identity, deiner Kreativagentur im Bereich Video und Social Media Marketing. Für Kontaktaufnahmen oder Sponsoring-Anfragen bitte kontaktiert uns doch gern aufs Mail info@crit.online.